Du hast Lust auf ferne Länder, tolle Städte, stylische Hotels, besondere Orte und willst die Reisewelt entdecken? Dann ist der DestiCall von Travelholics der perfekte Podcast, denn hier kannst du jede Woche neue Reiseziele erforschen, super Tipps von Insidern bekommen und dich einfach inspirieren lassen. Im Travelholics DestiCall gibt es genau das und noch mehr. Kostenlos, bequem und gut gegen Fernweh. Und jetzt startet deine Reise im Ohr. Hör dich einfach weg. Ready for take off.
Muy buenos días zum Travelholics Podcast, der DestiCall Nummer 2. Wir sind wieder auf Teneriffa und diesmal habe ich die besondere Freude, direkt auf Teneriffa aufzunehmen. Und ich sage Hallo erneut zu Barbara Bamberger. Buenos días.
Buenos días.
Und ich sage Hallo und freut mich ganz besonders, einen Ehrengast im Travelholics Podcast, im DestiCall, Enrique Talk, der Inhaber vom Hotel Tigaga in Puerto de la Cruz im Norden von Teneriffa. Muy buenos días.
Hola.
Wir haben in der ersten Episode ja schon mal eine kleine Rundreise über die Insel gemacht, Barbara. Wir haben die wichtigsten Städte kennengelernt, wir haben ein bisschen über die Geografie gelernt, über den Pico del Teide selbstverständlich. Und heute möchte ich mich ein wenig mit euch und für die Zuhörerinnen und Zuhörer über Besonderheiten, Attraktionen, die Hotellerie auf der Insel, die Gastronomie unterhalten. Und vielleicht fangen wir tatsächlich ein wenig mit der Gastronomie an. Wir sitzen hier, und das darf man erzählen, weil es ja keiner sehen kann, im Bahia Beach Club in Palmar im Norden.
Im Süden.
Im Süden, ja.
Im Süden der Insel, genau. Ja, ich habe gedacht, wenn wir uns schon mal live hier sehen, dann treffen wir uns doch bitte auch mal irgendwie so, dass es angenehm ist, ne? Mit dem tollen Blick aufs Meer, auf die Nachbarinsel von La Gomera, und dann macht das doch viel mehr Spaß, diesen Podcast aufzunehmen.
Absolut. Und Gastronomie, vielleicht gutes Stichwort zum Thema Beachclubs und so weiter. Das ist ja gar nicht so bekannt, ne? Die Beachclub-Kultur auf Teneriffa, davon gibt es mehrere. Vielleicht magst du ein bisschen was davon erzählen?
Ja, also ich glaube, Beachclubs und so, da denken ganz viele dann immer eher so an die Balearen, Ibiza und so weiter. Aber nein, wir haben die tatsächlich auf Teneriffa auch. Also wie gesagt, einmal hier diesen Beachclub im El Palmar, aber auch unten in Las Americas und in der Costa Adeje gibt es verschiedene Beachclubs, wo eben auch, also natürlich Partys gefeiert werden, aber eben auch die Tage verbracht werden können unter schönen Sonnenschirmen, wo man halt das Meer genießen kann, wo man halt auch dann die Cocktails bekommt oder auch essen kann. Und ja, so die Tage halt auch genießen kann auf eine ganz andere Art und Weise und ein bisschen schöner, chilliger Musik seinen Spaß haben kann. Und im Norden von der Insel gibt es nicht so viele Beachclubs, aber da gibt es die Rooftop-Bars.
Vielleicht kann Enrique ein bisschen was zu den Rooftop-Bars
erzählen. Genau, erzähl doch mal was.
Ja gut, es gibt die neue Tendenz, nicht nur das, wie meine Kollegin Barbara sagte, die Beachclubs, sondern auch die auf Neudeutsch Rooftop-Bars zu fördern, dass man da auch durch die Hotels geht und dann oben auch von den Terrassen von den Hotels sehr schöne Sicht hat und natürlich ein dementsprechendes, wie sagt man so schön, cooles Ambiente. Ja, aber es sind nicht nur zum Trinken, sondern auch zum Essen. Viele Gastronomie ist jetzt nach außen gezogen, in dem Sinne, dass man nicht in den vier Wänden sitzt, sondern dass man auf der Straße, kann man das so sagen, ja, im Außenbereich auf der Straße sitzt und dann dadurch auch den ganzen Flair der Stadt mitbekommt. Ich denke jetzt an Puerto La Cruz, an den Stadtkern, wo man immer mehr, leider Gottes, hat man das erst nach dem Covid entdeckt oder während dem Covid entdeckt, dass man draußen essen musste. Aber immer mehr Gastronomiebetriebe bieten ihre Dienstleistungen, ihr Essen im Außenbereich an. Und das gibt natürlich der Stadt, der Fußgängerzone einen ganz besonderen Flair.
Und diese Hotel-Rooftop-Clubs oder Bars mit Gastronomie, die sind auch öffentlich. Also ich muss jetzt nicht Hotelgast sein. Also ich kann auch in dein Hotel in Puerto de la Cruz kommen und einfach sagen, ich möchte da die Gastronomie genießen.
Genau, ja. Also in meinem Fall haben wir oben auf dem Dach Sonnenkollektoren. Es ist da wenig zu holen mit Rooftop. Aber wir haben dafür einen sehr schönen, Ground-Floor-Restaurant, wo man schön in den Garten gucken kann und auch ein schönes Ambiente hat, ja.
Unterscheidet sich eigentlich die Gastronomie vielleicht auch nochmal, die Gastronomie zwischen Norden und Süden? Also gibt es
Gastronomie, kann man sagen, also die Insel Teneriffa ist allgemein bekannt durch die gute Gastronomie. Man hat dank der Turismo Teneriffa auch in den letzten Jahren sehr viel auf Gastronomie gesetzt, sehr viel auf nicht nur High-End-Gastronomie. Ja, wir sagen immer, dass wir auf Teneriffa 4 oder 5 Sterne-Restaurants haben, Michelin-Sterne-Restaurants. Wir haben 5 Restaurants mit 7 Sterne. Leider muss das Kleingedruckte sagen, dass einige Japaner darunter sind. Jetzt nicht typisch kanarisch zu essen, aber trotzdem haben wir sehr viele Sterne hier auf der Insel. Und was wir auch, was sehr populär in letzter Zeit geworden sind, sind die Huachinches. Das sind Huachinches, ist ein Zungenbrecher. Das ist eine Art Straußenwirtschaft, ja, auf Neudeutsch, wo man streng genommen sind es nur wenig Gerichte und wenig Auswahl an Getränke. Aber man hat das jetzt sehr gefördert und die Hand aufgemacht, und Huachinche nennen sich halt viele, die es nicht sind, aber man isst da lokales Essen. Der Stuhl darf wackeln, dieser Wirte ist nicht so aufnahmefähig, aber das Essen ist super lecker und das Ambiente an sich stimmt auch, und das wird auch sehr, nicht nur von den Touristen, sondern hauptsächlich von den Einheimischen hier sehr gern gegessen. Und dann gibt es auch noch die übliche Gastronomie, aber das sind so die zwei Kernpunkte, sage ich jetzt.
Man muss natürlich sagen, wenn man über Teneriffa spricht, Papas Arrugadas müssen überall sein. Also Nationalgericht wahrscheinlich die kleinen Salzkartoffeln, die Schrumpelkartoffeln sicher eins, aber das, so wie ich das jetzt verstehe, geht es schon weit drüber hinaus. Ja,
ja, auf jeden Fall. Also gerade so das, was Enrique jetzt gerade auch beschrieben hat, das ist halt so diese traditionellen, urigen, kleinen Gastwirtschaften, die befinden sich aber teilweise schon eher im Norden der Insel, hier unten im Süden. Ich sag mal, wie ich das ja schon im ersten Podcast auch erklärt hatte, also gerade in diesen zwei touristischen Gebieten hier unten im Süden, in Las Americas, Costa Adeje, da findest du natürlich auch an der Promenade Restaurants jeglicher Art, gehobenere, weniger gehobenere, und wo du halt auch alles bekommst. Aber was richtig tendenziell ist, oder wo wir sehr viel Wert drauf gelegt haben, ist eben, dass auch diese traditionellen 0-Kilometer-Produkte, dass eben die lokale Landwirtschaft ihre Produkte auch an diese Restaurants verkaufen kann, dass man wirklich richtig traditionelles Essen überall auf der Insel findet. Und dann dazu eben auch der zweite Punkt, was auch Enrique schon gesagt hatte, dass eben auch auf die gehobenere Küche viel Wert gelegt worden ist und dementsprechend auch sich sehr viele, ja, Köche mit Namen hier angesessen haben oder hergekommen sind. Und das hat halt dazu beigetragen, dass wir gerade die letzten, also jetzt gerade vor 2 Monaten hat die Insel 2 weitere Sterne bekommen. Das heißt, wir haben jetzt 7 Michelin-Sterne in 5 verschiedenen Restaurants auf der Insel.
Gibt es welche im Norden, Enrique?
Also irgendwas, noch nicht, wir sind dabei.
Okay, aber im Süden haben wir einige, vielleicht nehmen wir mal genau. 2, 3 für,
ja, wir haben, also das Sanjo hat gerade seinen 1. Stern bekommen. Die Hermanos.
Ach, das sind die Hermanos hier in Adeje?
Hermanos. Ja, genau. Die haben 2 Sterne mittlerweile. Dann haben wir im Hotel, oh, im Hotel Obama haben wir 2 Restaurants, wovon eins 2 Sterne hat und das andere 1 Stern. Das Noob ist im Bahia del Duque, hat 1 Stern. Also
das waren die 7.
Das waren sie schon alle. Ach mein Gott, war ich schnell.
Okay,
ja,
also, okay. Genau. Und also ich weiß, im Obama ist es auf jeden Fall ein Japaner dabei, ne? Oder,
ja.
Ne?
Ja.
Das ist einer dabei. Und ansonsten, ist das vergleichbar jetzt mit den Sternrestaurants in Deutschland auch vom Preisniveau? Oder hat man hier vielleicht sozusagen einen besseren Einstieg?
Dazu muss ich gestehen, ich kenne die Preise der Sterne-Restaurants in Deutschland nicht.
Ja, also aber wenn ich in Berlin ins Nobelhart und Schmutzig gehe, zahle ich dann 600 Euro fürs Menü.
Ich glaube, da ist der Einstieg hier etwas billiger.
Ja. Glaube ich auch. Ich schließe mich dazu an.
Okay, dann ist es vielleicht die erste Einladung, auch Teneriffa, und das soll ja ein bisschen Sinn dieses Podcasts sein, mit Vorurteilen ein bisschen zu diskutieren und zu sagen, nee, das ist gar nicht so, wie man sich das denkt, sondern es gibt viele Möglichkeiten, die Teneriffa bietet, und es lädt unheimlich zum Entdecken ein und bietet Optionen, von denen ich vielleicht gar nicht wusste, und ich glaube, das ist spannend, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also jeder sollte mal seine Hotelanlage verlassen, auch wenn es für ein Abendessen ist oder für ein Mittagessen ist und auch einfach mal eben, wie gesagt, diese traditionellen kleinen Landhäuser oder Landrestaurants besuchen und einfach mal dort hineinschnuppern.
Ja, weil es ist auch so, dass wir auf Teneriffa als Hoteliers indirekt Wert drauf legen, das nicht das klassische All-Inclusive-Angebot zu haben wie in anderen Destinationen, sondern wir wollen, dass unsere Gäste die Insel erleben und für alle Sinne das genießen. Und dazu gehört auch die Gastronomie.
Genau, weil Teneriffa weckt Emotionen.
Und das ist dieser super Slogan, den wir gerade haben. Teneriffa weckt Emotionen. So heißt ja das ist der Untertitel des Shortcuts im Investicorn natürlich auch.
Genau.
Die Gastronomie ist die eine Geschichte. Zum Essen gehört auch guter Wein. Ich habe gelernt, im Norden gibt es hervorragende Weingegenden, im Süden übrigens auch. Auch das muss man sagen.
Wir haben fünf verschiedene Qualitätsweinanbaugebiete auf der Insel. Davon befinden sich zwei hier unten im Süden und drei im Norden. Und ja, was die Weine hier ausmacht, ist natürlich die Vulkanlandschaft oder der vulkanische Boden und eben auch die traditionelle Anbauweise noch. Hier geht das mit der Maschinerie so nicht, weil wir ja eben von der Orographie her hier nicht unbedingt diese großen Maschinen durch die Felder da schicken können, um die Weintrauben zu ernten. Das geht alles schon noch per Hand. Und die Weintrauben selber, die Trauben hier, die sind noch sehr originelle Trauben und nicht infiziert worden mit der Blattlaus. War das Blattlaus im 5. Jahrhundert? Ich weiß jetzt nicht.
Ist das die Reblaus?
Reblaus, entschuldige, genau, das
ja,
war
die,
sie.
Die Reblaus.
Genau, das ist die.
Einige
ist hier,
Weinlokale nennen
es gibt hier tatsächlich, es gibt hier tatsächlich noch Reben, die über 500 Jahre alt sind, weil die Reblaus sie damals hier nicht befallen hat. Und deswegen haben wir wirklich noch sehr originelle Weine auch. Und viele haben auch internationale Preise gewonnen. Aber man muss halt wissen, dass die Weine auf Teneriffa nicht in der Menge da vorhanden sind, wie vielleicht ein Bordeaux oder eine andere La Rioja vom spanischen Festland zum Beispiel, weil wir halt nicht diese kilometerlangen oder diesen Platz dafür haben. Und deswegen ist es halt auch einfach so ein selektiver Wein, der einen ganz eigenen Geschmack hat. Wie gesagt, halt auch wegen der langen Sonneneinstrahlung, die Weintrauben hier haben. Und auch der Vulkanboden, der da seinen Touch gibt. Und also jeder sollte auf jeden Fall hier auch lokalen Wein probieren. Was sagst du?
Ja, auf jeden Fall. Also die lokalen Weine sind, wie Barbara schon sagte, die Rebe ist nicht die klassische Chardonnay oder Riesling-Rebe, es ist alles lokale Rebe, die wieder neu aufgepusht wird und dadurch der Wein einen besonderen Geschmack hat.
Und habt ihr als, wenn wir jetzt mit dir als Vizepräsident der Hoteliers von Porto La Cruz sprechen, habt ihr dann direkte Beziehungen, Lieferantenbeziehungen auch mit kleineren Weinbauern und oder wie wird der Wein bezogen?
Bezogen heißt gekauft oder verkauft.
Ja, gekauft.
Ja, gekauft wird logischerweise direkt von den Bodegas. Ja. Es ist natürlich für die Kollegen oder für uns eine Herausforderung, weil die Nachfrage ist da. Manchmal stimmt die Menge dann nicht, weil man will natürlich die ganzen Weine fördern. Hat man das dann in der Weinkarte, dann ist die Nachfrage da, aber dann ist die Menge nicht da. Aber wir sind immer dabei, immer mehr lokale Produkte zu fördern. Durch den Hotelverband machen wir jetzt auch Schulungen mit den lokalen Produzenten, nicht nur vom Wein, sondern auch von der Primärindustrie, die es hier auf der Insel gibt. Und da ist man sehr, oder bin ich sehr erstaunt, was es alles gibt auf der Insel, was alles hier angebaut wird, wo man durch den Supermarkt läuft und gar nicht merkt, dass es alles hier von der Insel ist. Wir waren neulich in einem Gebiet hier um die Ecke, wo die Salat angebaut haben. Salatfelder, wo ich denke, wie groß ist meine Insel, wie groß sind diese 2000 Quadratkilometer, wo man flächenmäßig Salat anbaut, wo es dann super hygienisch abläuft und nach neuestem Standard das geschnitten wird, verpackt wird und so weiter. Und für den lokalen Gebrauch oder Verbrauch, Verzehr heißt es auf Deutsch. Und auch, wo waren wir noch? Beim Thunfisch, wo man hier den lokalen Thunfisch fängt und auch für den lokalen Markt, für die Sterne-Restaurants und auch viel für den Export, wo ich, wie sagt man, man kann mich jetzt nicht sehen, aber wo man mit den Ohren geschlackert hat. Was es hier alles gibt und wie qualitativ hochwertig das hier alles ist, bin ich sehr stolz drauf, dass man das macht. Auf der anderen Seite traurig, dass wenig Leute das noch mitkriegen, dass es hier so eine tolle Industrie gibt.
Aber natürlich großartig, dass die Hoteliers und überhaupt die Tourismusorganisation auf Teneriffa sagt, wir legen einen starken Fokus auf die lokale Produktion, diese Null-Kilometer-Politik bei dem Wareneinkauf ist ein wichtiges Thema. Der Bezug lokale Erzeuger mit einzubinden ist wichtig. Heutzutage ist ja so kein Podcast ohne Nachhaltigkeitsthema. Da ist das eine Thema natürlich jetzt, was Gastronomie, Erzeuger, Lieferantenbeziehungen angeht, ist ein wichtiges Thema. Aber auch generell die Nachhaltigkeitsbewegung in der Hotellerie ist ja ein Thema, Enrique, nicht wahr? Also ich nehme das wohl wahr, dass es hier ein großes Umdenken gibt und dass es viele Initiativen gibt.
Ja, sagen wir so, von dem Hotelverband sind wir dabei, verschiedene Themen anzusprechen. Erstens, was wir gesagt haben mit den lokalen Produkten. Dann haben wir auch ein anderes Projekt mit der Versuchen, die Verminderung unserer Mitarbeiter zu, andersrum, dass unsere Mitarbeiter mit lokalen Bussen, mit dem lokalen Linienverkehr zur Arbeit kommen, damit wir die Autos weniger von der Straße haben, weniger Autos auf den Straßen haben, für die kurze Strecken zur Arbeit und zurück. Und logischerweise auch was momentan ganz, ganz aktuell ist im Thema Energie. Da sind wir dabei, und ich hoffe, das hört jemand von der spanischen Regierung jetzt zu. Wir sind dabei seit Ewigkeiten, seit 2-3 Jahren, dass auch ein Photovoltaikpark genehmigt wird. Wir haben ein Grundstück, wo von dem Hotelverband wir eine Anlage installieren wollen mit 3 Megawatt. Und wir dadurch irgendwann mal hoffentlich sagen können, dass die Hotellerie, die meiste Hotellerie von Teneriffa mit Sonnenenergie funktioniert. Momentan klemmt es noch an den Behörden, ja, weil da der Anschluss, das klemmt noch ein bisschen, weil wir natürlich nicht über 220 Volt sprechen, sondern entschieden mehr. Und da klemmt es noch, aber wir sind dabei und hoffen, dass wir demnächst da dieses Projekt vorstellen können.
Also jeder, der den Podcast hört und Beziehung zur spanischen Politik hat, möge gerne diese Aufforderung und diesen Wunsch auch weiterleiten. Ich weiß, dass es da einige gibt in den deutschen Verbänden auch, die gute Beziehungen haben und auch in den Reisebüro-Kooperationen und in Organisationen, die das machen. Das ist wichtig. Jetzt gehen wir mal weg vom Genießen oder vom Genießen der reinen, sagen wir mal, der Geschmäcker hin für den Kopf auch ein bisschen was. Wir haben ja schon ein bisschen über Städte und bei der Rundreise über Teneriffa in der ersten Episode gesprochen. Lass uns mal so ein bisschen über besondere Orte reden, die man die besichtigen sollte. Wir sind jetzt hier im Süden in Palmar. Das ist ein ehemaliges Fischerdorf, ein ganz kleines, wo eine kleine Urbanisation entstanden ist, an einem sehr schönen Platz, wo man zumindest mal zum Sonnenuntergang hingehen sollte oder auch diesen Bahia Beach Club hier durchaus mal besuchen sollte. Wenn ich jetzt aber so kleine, sagen wir mal, Hidden Gems, also besondere Orte entdecken möchte auf Teneriffa, wo sollte ich da unterwegs sein, Barbara, Enrique?
Du, ich?
Also auf Spanisch heißt das Barret para casa. Ich mache jetzt ein bisschen Eigenwerbung. Und zwar und mein Hotel heißt ja Tigaiga. Und der Name Tigaiga kommt von einem Ortsteil in der Gemeinde Realejos. Und dieser Ortsteil Tigaiga, der macht zu Weihnachten wieder die Geburtsgeschichte von Jesus, spielt diese ganze Ortschaft nach. Das ist ein Ortsteil, wo die Straßen noch Kopfsteinpflaster haben und da wird alles Elektrizität ausgeschaltet, da werden Fackeln an den Häusern gehangen und da laufen die ganzen Einwohner, die von dem Ortsteil, die Freiwilligen, die machen dann diese Entstehungsgeschichte, die Christi-Geburt-Geschichte nach. Es gibt Römer, es gibt Schafe und dann laufen die Hirte von dem Hang runter Und das spielt alles am 24. beziehungsweise dieses Jahr am 25. Dezember statt. Und es ist eine ganz, es ist natürlich was Christliches. Insofern ist, wenn ich sage, es ist eine ganz tolle Show, ist es nicht so angebracht.
Aber kann man sagen.
Der liebe Gott soll mir verzeihen. Aber es ist eine sehr schöne Sache zum Angucken. Und anschließend wird dann noch die Misa de Gallo,
um nachts um 12 die Messe.
Ja. Noch in dem Ortsteil gehalten. Und das ist sehr emotionell und das kann ich empfehlen.
Ja, und jetzt abgesehen zur Geschichte von Jesus Christus, generell Orte, traditionelle Orte auf der Insel, also was ich auf keiner wirklich entgehen lassen sollte, ist zum Beispiel nach La Laguna zu fahren. La Laguna ist Weltkulturerbe von der UNESCO und La Laguna selber, die Gemeinde, bietet auch kostenfreie geführte Touren in den verschiedenen Sprachen an. Dann wäre vielleicht auch Garachico auf jeden Fall ein Besuch wert oder Los Silos, Buena Vista, also gerade so der Nordwesten der Insel, der ist so ein bisschen, sage ich mal, der hidden part of the island, also so das unbekannte Teneriffa, wo halt auch noch nicht so viel, oder sagen wir, wo es eben viele kleine Dörfer gibt mit urigen Stadtkernen, mit urigen Dorfplätzen oder auf den Dorfplätzen selber, wo halt wirklich auch noch die alten Herren unter den Bäumen sitzen und Domino spielen und den Nachmittag dort verbringen. Also gerade der Nordwesten der Insel ist auf jeden Fall sehenswert und hier unten im Süden, Gia de Isora oder auch Santiago del Teide sind kleine Ortschaften, die man auf jeden Fall besuchen sollte, weil es dort auch wirklich noch sehr traditionell zugeht.
Und für die etwas sportlicheren empfehle ich weiterhin das ganz tolle Wanderwegenetz, was im Norden der Insel zur Verfügung steht. Wanderwege durch den Lorbeerwald, Wanderwegen durch den Pinienwald. Und das ist eine sehr schöne Erfahrung, die ich jedem empfehlen kann.
Okay, Garachico habe ich tatsächlich selbst schon besucht. Puerto de la Cruz, da ist dein Hotel. Puerto de la Cruz als Ort lohnt natürlich auch ein Besuch.
Ja, die Altstadt und Promenade von Puerto de la Cruz ist auch wunderschön, hat einen sehr, sehr schönen Flair, wo man wirklich nett entlang gehen kann, viele Cafés, wo man sich hinsetzen kann, eine Kleinigkeit essen und trinken kann oder auch eben die Plaza del Charco, wo man unter den großen Bäumen noch sitzt und die Innenstadt ist ja auch komplett
verkehrsfrei. Ja.
Genau, verkehrsfrei und auch neu gemacht worden, also da gibt es ja auch viele kleine nette Cafés.
Was hier besonders ist, was man schlecht erzählen kann, aber besser erleben kann, ist, dass Puerto de la Cruz eins der ersten touristischen Destinationen war. Aber das Merkmal von dem Norden der Insel ist, dass die Touristen mit den Einwohnern zusammen leben und erleben. Es ist nicht, wo in anderen Teilen der Insel die Touristen, sage ich jetzt mal, unter sich sind, sondern wo man nur die deren Sprache spricht, sondern in Puerto de la Cruz ist es so, dass die Einheimischen mit den Touristen zusammenleben, dass man einen Mietwagen hat und davor bringt eine Mutter ein Kind zur Schule, die andere Kind einkaufen, ist alles viel mehr naturbelassen, nicht viel mehr typisch spanisch als in anderen Destinationen.
Ja, das ist halt dort in Puerto de la Cruz so zusammengewachsen, nicht? Aus diesem alten Fischerdorf ist eben dann dieses touristische Gebiet entstanden und ist alles miteinander verwachsen. Sowohl die Hotels wie auch eben die Eigentumswohnungen und dort hat man dann eben wirklich diesen spanischen Flair eher als
hier unten im Süden, wo der Immobilienboom dann doch eher sichtbar war, den man da irgendwie in den 80er Jahren komplett entwickelt hat und die Apartmentanlagen den Hang hochwachsen, glücklicherweise nicht bis zum Teide, aber doch schon sehr weit gerade.
Aber das hatte ich ja in dem ersten Podcast schon erklärt. Das ist richtig, dass das hier unten im Süden extrem konzentriert ist. Aber es macht wirklich tatsächlich nur 3% der Oberfläche der ganzen Insel aus. Der Rest ist Naturschutzgebiete, beziehungsweise eben auch Puerto de la Cruz, dass es halt so zusammengewachsen ist. Also natürlich, es ist hier unten konzentriert, aber eben an einer Stelle. Und wenn man ein Auto nimmt oder den Bus nimmt,
15 Minuten, ne?
Maximal ist man aus dem Tohuwabohu auch raus.
Absolut. Ja. Okay, jetzt haben wir vielleicht so, also mit Garachico, mit Puerto de la Cruz, vielleicht Orotava wäre natürlich auch noch ein ganz interessanter Ort, wenn man den besuchen sollte. Ne?
Ja, Orotava zu Fuß vor allem, also nicht mit dem Auto irgendwo im Parkhaus stehen lassen oder mit dem Tizabus hochfahren und dann stehen lassen und wie heißt es, Perpedes alles erleben. Wenn man an den Häusern vorbeiläuft, wenn die Tür aufsteht, nicht reinlaufen, aber man darf manchmal reingucken. Weil das Interessante an den Häusern ist, dass das Leben von dem Haus nicht auf der Straße findet, sondern in dem Patio, in dem Innenhof. Je nach Haus ist es größer oder kleiner. Und da sieht man, wie schön die ganze Architektur ist. Da fällt mir spontan die Casa de los Balcones an. Das ist ein sehr markanter Touristenpunkt. Aber deren Ursprung ist ein Haus von einer Familie, die sehr wohlhabend war. Und da erkennt man, dass das ganze Leben von dem Haus hinter der Tür stattfindet, quasi in dem Innenhof. Und das ist eine sehr schöne Ausflug wert. Und gegenüber ist auch ein Hospitalito. Da ist auch ein sehr schöner Blick ins Tal runter.
Ein Hospitalito ist ein...
War ein früheres Krankenhaus, sag ich jetzt mal. Ja. Und dann ist auch in der Nähe von der Casa de los Balcones ist das Rathaus mit einem sehr imposanten Vorplatz, wo von Leichnam die Blumenteppiche, Blumen, in diesem Fall Sandteppiche, geschmückt werden. Und dann ist noch die Basilika. Von einer sehr schönen Kirche und allgemein lautet dabei ist, wie gesagt, sehr, sehr noch ursprünglicher und es findet dort ganz viel Leben auf der Straße statt oder in der Straße, ja, und ist eine Reise wert.
Ja, und in La Orotava erkennt man auch diese traditionelle kanarische Architektur eben noch sehr schön, gerade auch mit diesen Holzbalkonen und wie Enrique gesagt hat, die Innenhöfe. Also La Orotava, ja, auf jeden Fall ein Besuch wert.
Da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis, wenn wir über Gastronomie, Wein und besondere Orte sprechen, weil La Orotava, glaube ich, auch so ein bisschen die Hauptstadt des Weins im Norden ist. Kann man das so sagen?
Ja.
Ja, dann, Anna, also gibt wirklich sehr, sehr viele Bodegas in La Orotava und Menschen, die das hören und gerne in die Karibik reisen wollen, die müssen manchmal gar nicht so weit fliegen, weil ich ganz viele Dinge, die ich in der Karibik entdecke, hier auch finde. Ne?
Ja, also wir hatten ja, auch
La
vor
Laguna
dem...
La haben wir schon gesprochen.
Genau,
ne?
Ja, La Laguna ist ja eigentlich so der Stadtplan, der damals von den Eroberern von Amerika genutzt worden ist, um so auch die Städte in Südamerika nachzubauen. Also von daher, wenn man durch Südamerika, durch einige Städte läuft, sei es jetzt zum Beispiel Havanna, die Innenstadt, ist es eigentlich der Lageplan von La Laguna gewesen, der dort nachgebaut worden ist. Also von daher, warum weit weg? Also man kann auch hier in der Nähe sich weit weg fühlen.
Genau, wir machen es so wie Kolumbus, auf halbem Weg machen wir schon mal Stopp und sind schon fast hier. Du bist hier vielleicht, das ist eigentlich auch ein ganz guter Übergang, denn die Karibik, wir sind jetzt in der Zeit kurz vor Karneval. In der Karibik ist die Hölle los auf einigen Inseln. Und hier auf Teneriffa gibt es ebenfalls einen sehr bekannten und sehr, sehr großen Karneval.
Ja, also Teneriffa hat den zweitgrößten Karneval der Welt nach Rio de Janeiro. Jeder kann sich vielleicht unter Rio de Janeiro was vorstellen. So ähnlich ist es hier auch. Allerdings haben wir jetzt hier nicht einfach nur so eine spezielle Straße, wo dann die Umzüge stattfinden, sondern es findet auf allen Straßen in der Hauptstadt von Santa Cruz statt. Und das ist dann meistens so, auf einem Mittwoch wird die Karnevalskönigin gekürt. Und danach geht es dann tatsächlich 10 Tage lang mit Straßenkarneval, mit Aktivitäten, mit Vorführungen und eben jeden Abend mit Tanz und Party für alle Leute. Also man muss sich auch auf jeden Fall verkleiden.
Wie verkleidet man sich hier? Nicht so wie
egal.
Im Rheinland, ne?
Och, nö. Nee. Also hier ist
also
es mal...
Also nicht der Cowboy und Indianer?
Nee, das machen eher die kleinen Kinder.
Ja, okay. Oder die ganz Großen.
Ja. Oder die ganz Großen.
Ja, das Verkleiden hängt damit auch zusammen mit der Musik. Also es ist nicht wie im Rheinland. Ich war einige Jahre in Köln, das Taramtata, Taramtata, das läuft hier nicht. Es ist mehr eine Thematik von, wie Barbara sagte, mit südamerikanischer Musik, mit viel peppigere Musik. Und wie sagt man so schön, am Aschermittwoch ist hier leider nicht alles vorbei, es geht immer weiter. Wenn in Santa Cruz die Haupttage vorbei sind und wir beerdigen am Aschermittwoch eine Sardine. Und damit sollte der Karneval zu Ende gehen, aber die Insel ist so froh und munter, dass man dann die ganzen in den ganzen anderen Ortschaften, sei es jetzt auch in Puerto, dann statt am Rosenmontag, nee, wir haben am Dienstag, in Deutschland ist der Rosenmontag der Umzug, wir machen in Santa Cruz am Dienstag, ist der große Umzug in Santa Cruz und dann in Puerto ist es anschließend an dem Samstag. Also wie gesagt, man kriegt dann die Nase nicht voll und es geht immer weiter und es zieht sich bestimmt einen Monat lang, bis man dann, dass man dann zwei Wochen nach Karneval übers Land fährt und plötzlich ist die Straße gesperrt. Ja, wieso? Weil der Umzug ist, ja. Und dann überlegt man auch, ja, der Karneval ist schon vorbei, ja, aber die Uniform musste sich noch richtig, lohnen. Und das wird halt so extrem gefeiert.
Gibt es denn auch so besondere Stars und besondere Musikgruppen, die speziell zu Karneval auftreten, oder ist das ganze
Jahr? Ja, das wird organisiert, es gibt verschiedene Vereine, also das gibt es ja bestimmt auch in Nordrhein-Westfalen beim Karneval, also eben diese Vereinsgruppen, ja. Ja, die gibt es hier auch und die dann halt auch politische oder auch lokale Menschen so ein bisschen hops nehmen. Und dann gibt es auch die Tanzgruppen und die treten halt auch jeden Nachmittag und jeden Abend bei bestimmten Umzügen mit auf. Und dann gibt es halt normale Pop-Musikgruppen, die abends auch eingeladen werden. Dann gibt es auf der Plaza España und in Puerto La Cruz sicherlich auch Konzerte abends, weil dann halt weiter getanzt wird, nachdem die offiziellen Aufführungen vorbei sind. Aber es geht dann halt bis eben, wie gesagt, in die Morgenstunden. Und in Santa Cruz haben sie eingeführt vor ein paar Jahren, was eigentlich auch ganz nett ist für die ganze Familie, den Tageskarneval. Da fangen die mittags um 11 an oder mittags um 12, fängt das Ganze schon an und da läuft da wirklich die ganze Familie los. Also mit Kinderwagen und jeder ist verkleidet und Oma und Opa und alle gehen los. Ja, und wenn man dann nach 2-3 Stunden keine Lust mehr hat, geht man nach Hause, dann kommen die Nächsten und so geht es dann wirklich tatsächlich an diesem Samstag, geht es von 12 Uhr mittags bis Sonntagmorgens um 9, wo dann wirklich so die letzten Partymäuse nach Hause gehen und schlafen, um sich zu erholen, damit sie am nächsten Abend dann wieder losziehen können. Und was also auf jeden Fall dieses Jahr, das ist ja jetzt dann Mitte Februar, also dieses Jahr wird es sicherlich das Jahr werden, denn es ist eigentlich, kann man sagen, das erste Mal jetzt wieder richtig Karneval nach der Pandemie. Es wurde letztes Jahr im Juni ein kleiner Karneval gefeiert, aber da haben sich dann doch noch nicht so viele getraut loszugehen und also dieses Jahr, denke ich, wird Santa Cruz auf jeden Fall explodieren. Das wird bestimmt eine riesengute Stimmung sein.
Das konzentriert sich aber schon stark auf Santa Cruz und den
und Puerto. Und ja. Puerto, ja. Ja, und dann geht es halt durch die anderen Dörfer halt und hier unten in Los Cristianos gibt es dann auch nochmal einen Umzug, aber ich sag mal so, die zwei Hochburgen hier sind tatsächlich Santa Cruz und dann Puerto La Cruz.
Wir haben in Puerto La Cruz auch seit knapp 40 Jahren eine Partnerschaft mit dem Düsseldorfer Karneval. Puerto La Cruz ist die einzige Stadt, die im Düsseldorfer Karneval auch eine Kutsche, nicht, wie heißt es?
Eine Wagen.
Ein Wagen hat, ja, wo die ehemalige Königin vom Vorjahr dort mit darf in dem Düsseldorfer Umzug. Und da sind wir natürlich mächtig stolz drauf und dementsprechend kommen dann auch die Düsseldorfer Prinz und Jecken kommen dann und machen im Puerto La Cruz in dem Umzug dabei.
Hat dann, muss ich jetzt natürlich fragen, hat dann Santa Cruz eine Beziehung zu Köln oder ist es Düsseldorf exklusiv?
Düsseldorf exklusiv.
Okay. Ja, aber das ist Puerto La Cruz. Ja. Puerto La Cruz hat diese
Partnerschaft
mit Düsseldorf, genau.
Okay, wieder was gelernt, dass auch da noch viele Möglichkeiten sind, noch weitere Verbindungen zu knüpfen. Und insgesamt, finde ich, haben wir auch in dieser Episode des DestiCall sehr schön festgestellt, dass Teneriffa weit mehr ist, als man so denkt auf den ersten Blick, dass es so viele Möglichkeiten gibt, diese Insel zu entdecken, dieses kanarische Juwel, diese große Insel halt zu bereisen und viel zu genießen, kulturell viel zu erleben. Und wir können eigentlich nur wieder alle einladen, herzukommen, nicht wahr?
Ja, auf jeden Fall. Und vor allem alle einladen, herzukommen, es selber kennenzulernen und dann eben auch die Kunden herzuschicken.
Das kommt noch dazu, genau. Also ne, vom Reisebüro über Veranstalter bis zum Traveler, der einfach in der Welt unterwegs sein will und irgendwas entdecken will. Herzlich willkommen auf Teneriffa. Ich bedanke mich ganz herzlich auch in dieser Episode bei Barbara Bamberger. Vielen Dank.
Gerne.
Und an Enrique Tag auch besonderen Dank, dass du den Weg aufgenommen hast vom Norden in den Süden, um mit uns zu sprechen hier. Danke.
Gerne. Und wie meine Kollegin Barbara sagte, bienvenidos. Bienvenidos heißt herzlich willkommen.
Und ich sage muchas gracias. Muchas gracias an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist der Travelholics Podcast, das ist der DestiCall. Es geht nach Teneriffa. Bis zur nächsten Episode. Auf Wiederhören.
Willkommen zurück. Gut gelandet? Lust auf mehr? Dann einfach den Podcast abonnieren und selbst ein Travelholic werden. Oder bist du schon Weltenbummler und willst dein Hotel oder deine Destination einmal im Travelholics DestiCall vorstellen und Hörer auf eine Reise mitnehmen? Just get in touch mit Travelholics, dem Podcast für Touristiker.